das heilige Kloster Gikko. Das Kloster der Panagia von Gikko, das während der byzantinischen Jahre mit kaiserlicher Unterstützung gegründet wurde, befindet sich auf dem gleichnamigen Berg Gikko im westlichen Teil des Troodos-Gebirges. Es wurde auf einer Höhe von ca. 1200 Metern an der Nordostflanke des Gikkos-Gipfels gebaut. Der Gipfel ist 1318 Meter hoch und das Kloster ist etwa 1 Kilometer weit davon entfernt. Die Bergspitze wird auch Troni oder Thron der Panagia genannt. Das Kloster ist heute das berühmteste und reichste aller aktiven zypriotischen Klöster. Es ist sowohl in historischer Hinsicht als auch wegen seines nationalen und sozialen Beitrags von größer Bedeutung. Das heilige Kloster der Panagia von Gikko wurde gegen Ende des 11. Jahrhunderts vom byzantinischen Kaiser Alexios der Mersen Komnenos gegründet. Seit 900 Jahren ist hier das Zuhause der Marienikone, die der Überlieferung nach vom Apostel Lukas gemalt wurde. Die Gründungslegende besagt, dass damals in einer Höhle der Berge von Gikko ein frommer Eremit mit Namen Isaias lebte. Zur selben Zeit verbrachte der byzantinische Gouverneur der Insel, Manuel Vutomitis, den Sommer in Maratasa. Eines Tages ging er auf die Jagd und verlief sich im Wald. Dort begegnete er dem Mönch Isaias und fragte ihn nach dem Rückweg. Der Asket antwortete aber nicht, der soziale Kontakte vermied. Daraufhin wurde Vutomitis wütend und beschimpfte und misshandelte den Asketen. Wenig später erkrankte Vutomitis an einer unheilbaren Krankheit. Er erinnerte sich dann, wie unmenschlich er sich Isaias gegenüber verhalten hatte und bat Gott, ihn zu heilen. Er würde dann persönlich Isaias um Verzeihung bitten. Und so geschah es. Gott erschien aber auch dem Mönch und verriet ihm, was durch Gottes Willen geschehen sei. Er riet ihm, von Vutomitis zu verlangen, die vom Apostel Lukas gemalte Marienikone nach Zypern zu bringen. Sie wurde im kaiserlichen Palast in Konstantinopel aufbewahrt. Als Vutomitis diesen Wunsch von Isaias hörte, hielt er ihn für unrealisierbar. Isaias berief sich aber auf Gottes Willen und so beschlossen sie, zusammen nach Konstantinopel zu reisen. Die Zeit verging, aber Vutomitis fand keine Gelegenheit, beim Kaiser vorzusprechen und die Ikone zu verlangen. Plötzlich erkrankte die Tochter des Kaisers an der gleichen Krankheit wie Vutomitis zuvor. Daraufhin trat Manuel vor den Kaiser und erzählte ihm von seinem Abenteuer mit dem Mönch Isaias und seiner Krankheit. Er versicherte ihm, dass seine Tochter gesund werden würde, wenn er die Marienikone nach Zypern schicken würde. Da der Kaiser keine andere Wahl hatte, akzeptierte er und seine Tochter wurde tatsächlich geheilt. Der Kaiser wollte sich aber nicht von der Ikone trennen und beauftragte deshalb einen Maler, für Zypern eine Kopie von der Ikone anzufertigen. In dieser Nacht erschien ihm aber die Gottesmutter im Schlaf und teilte ihm ihren Wunsch mit, die Originalikone nach Zypern zu schicken und für sich selbst die Kopie zu behalten. Am nächsten Tag segelte das königliche Schiff mit der Marienikone nach Zypern, wo sie vom Mönch Isaias in Empfang genommen wurde. Auf dem Weg der Ikone von der Küste bis zu den Troodosbergen neigten die Bäume ehrfürchtig ihre Zweige, wie die Überlieferung besagt. Eine Kirche und ein Kloster wurden mit dem vom Kaiser Alexios gespendeten Geld gebaut und die Marienikone wurde darin aufgehängt. Das Kloster ist auch unter der abgekürzten Bezeichnung Gikkos oder Panagia von Gikko bekannt. Wir wissen nicht, woher der Name Gikkos stammt, der scheinbar in den byzantinischen Jahren geprägt wurde. Einer Meinung nach kommt der Name von der Pflanze Bernia, die auch Gokos heißt. Diese Version scheint auch der Patriarch von Jerusalem, Ephrem der Athener, zu akzeptieren, der in seinem Werk schreibt: Beschreibung des verehrten und königlichen Klosters von Gikkos 1751, in dem er den Begriff Gokko in Gikko umbenannte. Andererseits verbindet die Überlieferung den Namen Gikkos mit dem Gesang eines bestimmten Vogels. Demnach flog ein Vogel mit Menschensprache in der Gegend herum und verkündete die Gründung des Klosters der Panagia mit den Versen: Gikku, Gikku, der Berg, wird ein Kloster werden, Eine goldene Frau kommt hinein und wird nie mehr herauskommen. Der vollständige Name des Klosters ist Heiliges Königliches und Kreuzfundiertes Kloster der Panagia von Gikku. Die Bezeichnung königlich verweist auf die Gründung des Klosters mit königlich-kaiserlichem Auftrag und mit Mitteln der byzantinischen Kaisers Alexios von Komnenos. Die Bezeichnung kreuzfundiert bedeutet, dass ein Kreuz in den Grundstein des Klosters eingemauert wurde. Kreuzfundiert oder patriarchisch wird ein Kloster genannt, das dem ökumenischen Patriarchen untersteht und demnach der Verwaltungsaufsicht des einheimischen Metropoliten oder Bischofs entzogen wird. Gemäß den traditionellen Regeln der orthodoxen Kirche hat der Patriarch das Recht, bei der Gründung eines Klosters in seinem Einflussbereich ein Kreuz zu schicken, das in den Grundstein gelegt wird und damit seine unmittelbare Abhängigkeit vom Patriarchen untermauert. Was die Gebäude des Klosterkomplexes betrifft, so stammen sie aus verschiedenen Epochen. Zentrum des Komplexes ist die Kirche. Um sie herum sind die verschiedenen Abteilungen angeordnet, wie das Abtbüro, der Versammlungsraum, die Mönchszellen, die Bibliothek, das Museum, die Empfangsräume, die Buchhaltung und noch viele andere. In der Mitte gibt es einen großen gepflasterten Innenhof mit einem Brunnen. Ursprünglich waren die Kirche sowie die meisten Klostergebäude aus Holz, von dem es in der Gegend reichlich gibt, denn der Berg Gikkos grenzt an den Wall von Paphos. Nach dem Brand 1365 wurde das Kloster wieder aufgebaut, dieses Mal aus Holz und Stein. Als es 1541 wieder niederbrannte, wurde es ganz aus Stein wieder aufgebaut. Damals wurde die Kirche einschiffig gebaut, aber 1745 wurde sie vergrößert und in eine dreischiffige Kirche umgewandelt. Von den drei Schiffen ist das mittlere der Panagia gewidmet, deshalb feiert das Kloster am 8. September Mariengeburt und am 15. August Marienhimmelfahrt, ihre Kirchweihfeste mit religiösen Veranstaltungen und einem Jahrmarkt für die Gläubigen. Das rechte Schiff ist den Allerheiligen und das linke den Erzengeln Michael und Gabriel gewidmet. Man könnte sagen, dass das Kloster heutzutage mit seinen Außenstreben und den hohen Mauern wie eine imposante Festung aussieht. Der größte Teil des Klosterbereichs, Außenwände und offene Gänge, wurde in den letzten Jahren renoviert und mit verschiedenen religiösen Darstellungen geschmückt. Die meisten davon sind Mosaike aus Email und Porzellan mit Goldblättern. Sie schmücken den Eingangsbereich, die Wände des Innenhofs und die Korridore und sind harmonisch an die besondere Architektur des Komplexes angepasst. Sowohl die Mosaike als auch die Wandmalereien sind Werke der zypriotischen Heiligenmaler, der Gebrüder Kepola und anderer Künstler aus Griechenland und Rumänien, die zwischen 1991 bis 1993 angefertigt wurden. Einige der bemerkenswertesten Szenen im Erdgeschoss sind: links vom Haupteingang beim Betreten des Klosters Mosaik, das den Apostel Lukas darstellt, wie er die Marienikone malt. Weiter zum Korridor hin, der sich leicht nach rechts wendet und dann nach links, sehen wir Wandmalereien mit folgenden Szenen. Der Mönch Isaias in den Bergen und der Gouverneur Vutomitis schlägt ihn mit einem Stock, Vutomitis krank im Bett. Links, Wunde der Marienikone. Porphyrios ist vom Pferd gefallen und die Panagia hilft ihm, die Panagia hilft den Seeleuten. Nördlich, Szenen von Wundern der Panagia. Die Panagia, die Barmherzige, die Türken plündern das Kloster nach der Erhängung des Abtes Josef 1821. Eingang zur Kirche des heiligen Ephrem von Syrios. Im ersten Stock gibt es Wandmalereien und Mosaike, Engel und Szenen aus dem Leben Christi und der Panagia. Die Stufen führen uns zur unteren Ebene des Klosters, wo es einen offenen Hof mit einem großen Brunnen in der Mitte gibt und nahebei ein Geschäft mit den Produkten des Klosters. Genau gegenüber des Geschäfts sieht man ein übergroßes Mosaik mit der Sterbeszene der Gottesmutter. Südwestlich sehen wir hoch oben den Glockenturm. Der Glockenturm des Klosters ist viel späteren Datums als die Kirche. Er wurde erst 1882 gebaut da während der Osmanenherrschaft das Glockenläuten der Christen verboten war. Im Turm hängen insgesamt 6 Glocken, von denen die größte in Russland hergestellt wurde und 1280 Kilo wiegt. Im Norden sehen wir die Klosterkirche. Hier wird die wundertätige Marienikone aufbewahrt, die mit der Gründung des Klosters verbunden wird und die über alle Zeiten hinweg eine bedeutende Inspiration darstellte. Die Marienikone der Gekyodissa ist bekannt als die Panagia die Barmherzige, als Quelle des Erbarmens. Darauf ist die Panagia mit dem Christuskind auf dem rechten Arm abgebildet. Der Überlieferung nach ist die Ikone der Panagia Gekyodissa eine von 3 Ikonen der Gottesmutter, die der Apostel Lukas mit göttlichem Auftrag 7 Jahre nach Christi Tod und Auferstehung gemalt hat. 1576 wurde die Ikone mit einem vergoldeten Überzug versehen, einem Hemd in der christlichen Terminologie, der 1795 erneuert wurde. Ihr Gesicht ist verhüllt und wird nie aufgedeckt, entweder weil Kaiser Alexios es so wollte oder weil dadurch mehr Ehrfurcht erzeugt wird. Diesbezüglich wird erwähnt, dass 1669 der Patriarch Hierasimos es wagte, den Schleier zu heben, um das Gesicht der Gottesmutter zu sehen. Er wurde für diese Gotteslästerung bestraft und gezwungen, Gott weinend um Verzeihung zu bitten. Der russische Mönch Vassilios Barski, der das Kloster 1735 besuchte, schreibt, dass die Mönche die Ikone nur bei einer schlimmen Dürreperiode aufdeckten. In diesem Fall trugen sie die Ikone auf dem benachbarten Berggipfel, auch Trone genannt, und sangen die entsprechenden Bittgesänge. Sogar dann sahen sie ihr Gesicht nicht, da es dem Himmel zugewandt war. Das Volk liebt diese Ikone sehr und sie ist in der ganzen orthodoxen Welt berühmt. Viele Ikonen in Ländern wie Griechenland, Russland, Georgien, Bulgarien, Ägypten und Äthiopien sind der Panagia von Giko gewidmet, als Beweis für die große Ehrfurcht ihr gegenüber. Menschen aus der ganzen Welt kommen zum Kloster und vertrauen der wundertätigen Kraft der Gottesmutter, entweder um geheilt zu werden oder um Kraft für die Schwierigkeiten des Lebens zu schöpfen. Deshalb ist diese Kirche, wie wir gleich sehen werden, voll von Widmungen, die die Wunder der Gottesmutter bezeugen. Ein Stück von einer Schwertfischzunge zum Beispiel wurde dargebracht, um an die Rettung von Seeleuten vor dem sicheren Ertrinken zu erinnern. Deren Boot war 1718 von einem großen Schwertfisch durchbohrt worden. Ein Araber hatte einmal versucht, die Ikone zu beleidigen und danach wurde sein Arm steif. Deshalb gibt es heute eine Abbildung in der Nähe der Ikone, die an dieses Ereignis erinnert. Alle diese Votivgaben erzählen von entsprechenden Wundern der Panagia, die in verschiedenen Texten verherrlicht und von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Lassen Sie uns von dem Wunder mit dem Araber sprechen. Eines Tages kam ein Araber zu ihrer Heiligkeit und mit seinem Bogen schoss er einen Pfeil in das Knie der Gottesmutter auf der Ikone. Wie durch ein Wunder floss im gleichen Augenblick Blut. Oh, welch ein großes Wunder! Wahrhaftig floss aus dem trockenen Holz das Blut der wundertätigen Jungfrau, der Gottesmutter, um die Ikonengegner zu beschämen, die die heiligen Ikonen nicht anbeteten. Der Araber erschrak sehr und lief nach Hause, aber bevor er dort ankam, starb er. In Zypern gibt es kein schriftliches Zeugnis von diesem Wunder, aber in Russland. In einer Beschreibung der Ikone Gekyodissa in einem alten russischen Text steht unter anderem Folgendes. Die Panagia von Giko sitzt auf dem Thron und hält das Christuskind in den Armen und sie hat 2 Engel. Ein Araber schoss einen Pfeil in das Knie der Gottesmutter und es floss Blut. Außer der schriftlichen Zeugnissen wurde bis zu unseren Tagen die einzigartige bildhafte Darstellung dieses Wunders auf einer alten Ikone russischer Kunsttechnik aufbewahrt, und zwar in der Kirche des Johannes des Täufers in der Stadt Holzkow in Russland. Sie befindet sich heute im Museum für schöne Künste von Jaroslav. Wir betreten nun die Kirche, die wie eine Basilika mit Kuppeln gebaut ist. Die Ikonostase stammt aus dem 18. Jahrhundert. Unter den wertvollen Kirchenschätzen, die in der Kirche aufbewahrt werden, sind Kreuze, Ikonen, ein hölzernes Antimension oder Thron, Bischofsketten, Evangelienbücher mit Edelsteinen geschmückt, silberne Altardächer, silberne und goldene Messgefäße, Patenen, Kelche unter anderem, bischöfliche Mitren, Gürtel und Gewänder, silberne Brotbehälter, Kerzenhalter und Leuchter, heilige Reliquien und andere Gegenstände. Bewundernswert sind die Wandmalereien von 1975 bis 480, die das gesamte Kircheninnere schmücken. Sie sind inspiriert vom Christus- und Marienzyklus und sind Werke des zypriotischen Heiligenmalers Georgios Georgiou. Bemerkenswert sind auch diejenigen am Heiligen Altar, die aus dem 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert stammen. Im Mittelschiff sehen wir die zwei russischen Kronleuchter von der Decke hängen, die der Abt Kleopas 1913 gebracht hatte. Auf der Ikonostase befindet sich unter anderem auch die wundertätige Ikone der Panagia. Die Ikone, die mit einem vergoldeten Hemd, Edelsteinen und Halbedelsteinen geschmückt ist, wird von einem mit Goldfäden bestickten Tuch bedeckt. Rechts von der Ikone sehen wir die Armskulptur, die an das Wunder mit dem Araber erinnert. Vor kurzem, im Oktober 2011, wurde in der Ikonostase ein großes silbernes Kreuz angebracht, das 8,5 Kilo wiegt. In diesem Jahr konnte man noch eine Veränderung im Inneren der Kirche beobachten. Der große Saal, der mit dem Nordschiff verbunden ist und für Taufen verwendet wurde, wurde in einen für Besucher zugänglichen Raum zur Aufbewahrung von Reliquien umgewandelt. Er enthält eine bemerkenswerte Sammlung von silbernen und goldenen Reliquienschreinen, worin die Gebeine von vielen Heiligen des Christentums aufbewahrt werden. Doch nicht nur der Reichtum und die Autorität, die das Kloster ausstrahlt, erzeugen Ehrfurcht und Bewunderung, sondern auch seine Aktivitäten über die Jahrhunderte hinweg. In der Vergangenheit spielte es eine bedeutende Rolle bei nationalistischen Aktivitäten der einheimischen griechischen Bevölkerung, hauptsächlich während der Periode der Osmanenherrschaft. Erzbischöfe und andere bedeutende Hierarchen gingen aus dem Kloster hervor. Das Kloster unterhielt Schulen und leistete einen Beitrag zur Bildung, indem es unter anderem die Kosten für die Herausgabe von Büchern übernahm. Heutzutage können im Kloster von Gikko selbst keine Gäste übernachten, wie das in anderen Klöstern gewöhnlich geschieht. Die Mönche bekommen ein Gehalt und dürfen Privateigentum erwerben, das aber nach ihrem Tod in den Besitz des Klosters übergeht. Zurzeit zählt die Bruderschaft eine bedeutsame Anzahl von Mönchen, fast 30. Der Abt des Klosters ist Ihre Exzellenz, der Metropolitis von Gikkos und Illyria, Ioannis Nikephoros. Auch der Bischofssitz der Episkopie Gikkos ist hier. Das Kloster ist weiter aktiv und steht vielen Menschen bei, die Hilfe und Unterstützung brauchen, nicht nur in Zypern, sondern auch im Ausland. Ein markantes Beispiel aus den letzten Jahren stellt die Spende des Klosters an medizinischem Material für die Ärzte der Welt dar. Das Kloster will dadurch helfen, den Schmerz der Opfer nach Kriegen und Naturkatastrophen zu lindern. Die erhebliche Zunahme der Aktivitäten und den bedeutenden Beitrag des Klosters sieht man an den verschiedenen Zweigstellen und anderen Zentren, die ihm unterstehen. Als Beweis dafür nennen wir die folgenden: Zweigstellen des Heiligen Klosters Gikku im Ausland. In Konstantinopel, Izmir, Brusa, Kaukasus, Georgien, Tripolis, Syrien, Beirut, Attalia, Andrianopolis, Ceres und Philippopolis. Zweigstellen des Heiligen Klosters Gikku in Zypern. Aios Prokopios in Nikosia, Archangelos in Lakadamia, wo es eine Bruderschaft von 3 Mönchen gibt. Das Heilige Kloster des Heiligen Nikolaus und Evtychios in Paphos mit einem Mönch. Panagia von Sindi in Bendaya, im Bezirk Paphos. Dieses Kloster ist eine Denkmalstätte, wurde renoviert und mit dem Preis Europa Nostra ausgezeichnet. Xeropotamos des Heiligen Sergius und Vanchos in Bendaya von Morphu, seit 1974 unter türkischer Besatzung. Hauptverwaltung des Heiligen Klosters Gekko in Nikosia und Botanischer Garten des Klosters Gekko. In der Nähe der Zweigstelle des Heiligen Prokopius wird eine Gärtnerei betrieben, wo man früchtetragende und dekorative Pflanzen züchtet. Dadurch entstand ein weitläufiger, eindrucksvoller Park, in welchem Büsten von Äbten des Klosters verteilt sind, inmitten von verschiedenen Blumenarten, Sträuchern, Bäumen, künstlich angelegten Teichen und Gehegen für Vögel und andere Tiere. Schule für byzantinische Musik. In der Zweigstelle des Heiligen Klosters Gekko, Heiliger Prokopius Nikosia, gibt es auch eine Schule für byzantinische Musik, wo der Unterricht umsonst ist. Zentrum für soziale und geistliche Unterstützung. In der Zweigstelle des Heiligen Prokopius, in der Nähe des Priesterseminars, wurde ein Zentrum für soziale und geistliche Unterstützung eingerichtet. Ziel des Zentrums ist das Angebot von Hilfe, Beistand, Liebe und Heilung für unsere Mitmenschen, um den menschlichen Schmerz zu lindern oder zu stillen. Dieses Zentrum steht in Kontakt und kooperiert mit entsprechenden Organisationen im Inland und Ausland. Tagespflegeheim Die Barmherzige von Gekko. In der Nähe des Verkehrsknotenpunkts an Tubolis betreibt das Kloster das Tagespflegeheim, ein ständiger Aufenthaltsort für Personen mit geistiger Behinderung, Die Barmherzige von Gekko. Museum des Heiligen Klosters Gekko. Vom Heiligen Kloster Gekko gegründet und betrieben auf Basis der modernen internationalen Vorschriften der Museologie. Ausgestellt werden byzantinische Ikonen, Priestergewänder, Handschriften, Messgefäße und frühchristliche Gegenstände. Wir werden das Museum später besuchen und die Kirchenschätze bewundern. Bibliothek des Heiligen Klosters. Im Heiligen Kloster Gekko gibt es eine Bibliothek mit 17.000 Bänden, von denen 2.000 antike Texte sind. Sie enthält auch etwa 150 Handschriften, eine Sammlung griechischer Dokumente und eine Sammlung osmanischer Dokumente. Die Bibliothek steht Studierenden und Forschern zur Verfügung. Weltforum der Religionen und Kulturen. Das Weltforum für Religionen und Kulturen ist eine gemeinnützige, wohltätige, nicht gewinnorientierte, regierungsunabhängige Institution, die vom Heiligen Kloster Gekko mit dem Ziel geschaffen wurde, zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem gegenseitigen Verständnis zwischen deren Religionen und Kulturen beizutragen. Die Funktionsbereiche dieses Zentrums sind die folgenden: Studien und Forschungen, die im Rahmen europäischer und nationaler Programme zur Verbesserung der gegenseitigen religiösen und kulturellen Verständnisses von Griechisch-Zyprioten und Türkisch-Zyprioten, aber auch von anderen Gemeinschaften durchgeführt werden. Ebenfalls gefordert werden Programme zur Integration von nicht-griechischen orthodoxen Einwanderern, nicht-orthodoxen Christen und Nicht-Christen. Kommunikative Veranstaltungen. Organisiert werden von Zeit zu Zeit Kongresse, Symposien und Vorträge. Angestrebt wird die lebenslange Vertiefung des Wissens um die Orthodoxie. Es gibt kulturelle, religiöse, archäologische, volkskundliche Veranstaltungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit mit den entsprechenden Institutionen. Ausbildungsprogramme. Durchführung von Weiterbildungsseminaren, Vorträgen und Ausbildungsprogrammen. Internet, Website und Informationsmaterial. Nutzung des Internets für die erwähnten Themen und die Verbreitung von Kongressprotokollen, Studien und Forschungsergebnissen, Berichten über die Aktivitäten des Weltforums und Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs. Kulturzentrum des Heiligen Klosters Gekko Archangelos. Seit 1986 betreibt das Heilige Kloster Gekko in der renovierten Zweigstelle des Klosters Archangelos in Nikosia das Kulturzentrum des Heiligen Klosters Gekko. Im Zentrum sind folgende Abteilungen untergebracht: Studienzentrum des Heiligen Klosters Gikkō. Zweck der Gründung ist das Verfassen und die Herausgabe von Material, die Organisation von Treffen und Seminaren sowie die Forschung mit Hauptinteresse die Klostergeschichte und die Geschichte der Kirche von Zypern. Bibliothek des Studienzentrums des Heiligen Klosters Gikkō. Im Studienzentrum des Heiligen Klosters Gikkō gibt es eine Bibliothek, die 40.000 Buchbände enthält. Zentrum für die Schätze der griechischen Sprache. Ein historisches Lexikon der griechischen Sprache in Zypern. In der Zweigstelle Archangelos gibt es ein Zentrum für die Schätze der zypriotisch-griechischen Sprache. Dort wird in einer Datenbank die Entwicklung der griechischen Sprache in Zypern von der Antike bis heute aufgezeichnet, nach dem Vorbild der Thesaurus Linguae Graecae. Werkstätten für die Restauration und Verwaltungsbüro des Museums des Heiligen Klosters Gikkō. In den Werkstätten werden Bücher, Handschriften, Ikonen, Holzschnitzereien, antike Gegenstände, Bilder und Stoffe restauriert. Festsaal des Heiligen Klosters Gikkō. Ein Veranstaltungssaal mit einem Fassungsvermögen von 500 Personen. Er wird für Reden, Vorträge, Treffen, Kongresse und andere kulturelle Veranstaltungen benutzt und verfügt über ein automatisches Übersetzungssystem. Lassen Sie uns nun über eine Persönlichkeit sprechen, die unmittelbar mit dem Heiligen Kloster Gikkō verbunden ist. Der erste Präsident der Zypriotischen Republik, Erzbischof Makarios III., verbrachte in diesem Kloster sein Noviziat. Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde er auf dem Hügel Troni, 3 Kilometer westlich vom Kloster, begraben. Erzbischof Makarios wurde im Dorf Panagia im Bezirk Paphos am 13. August 1913 geboren. Sein weltlicher Name war Michalis Christodoulos Muskos. 1926 wurde er im Alter von 13 Jahren im Kloster Gikkos als Novize aufgenommen und erhielt dort seinen ersten Religionsunterricht und seine Grundausbildung. Danach ging er in Nikosia ins Gymnasium. 1942 schloss er sein Theologiestudium mit einem Diplom in Athen ab und wurde dann als Priester der orthodoxen Kirche von Zypern ordiniert. Sein Interesse an der Theologie hielt jedoch an. 1948 bekam er ein Stipendium vom Weltkirchenrat und begann ein Studium an der Universität von Boston in Massachusetts in USA. Während seines Studiums 1948 wurde er zum Bischof von Kition gewählt und kehrte nach Zypern zurück, wo er 2 Jahre später den Titel des Erzbischofs der autonomen orthodoxen Kirche von Zypern erwarb. Makarios zeigte von Anfang an charismatische Fähigkeiten als Kirchenoberhaupt. Aber seine Beziehungen zu den Obrigkeiten der britischen Zypernregierung waren nicht gut. Wie auch andere griechisch-zypriotische Volksvertreter der Periode zwischen 1940 bis 1950 war Makarios ein leidenschaftlicher Unterstützer der Vereinigung mit Griechenland. Am 9. März 1956 wurde Makarios zusammen mit den Metropoliten von Keringia Kyprianos, Papastavros Papagathangelou und Polykarpos Ioannidis von der Kolonialherrschaft auf die Seychellen verbannt. Sie blieben dort bis zum 17. April 1957, als er nach Athen zurückkehrte. Vom Juli 1957 an sagte sich Makarios in seinen Erklärungen vom Kampf für die Vereinigung mit Griechenland los, um sich fortan für die Unabhängigkeit Zyperns einzusetzen. Diese wurde schließlich am 16. August 1960 mit dem Vertrag London-Zürich ausgerufen. Makarios übernahm die Pflichten des Präsidenten, nachdem er am 13. Dezember 1959 die Wahlen mit einem Prozentsatz von 660,29% gewonnen hatte. Im Februar 1968 wurde Makarios als Präsident der Zypriotischen Republik wiedergewählt. Er war besonders aufgrund seiner Vorgeschichte und seiner Rolle im zypriotischen Freiheitskampf für das zypriotische Volk, Griechen und Türken, eine anerkannte Persönlichkeit. Sein Ansehen und sein moralischer Anspruch verschafften ihm eine internationale Ausstrahlung, auch im nichtchristlichen arabischen Raum. Als Mitglied der Bewegung der Blockfreien wurde seine internationale Anerkennung gefestigt, während der erforderliche Respekt vor seinem Amt als Erzbischof nie angezweifelt wurde. Dennoch erregte Makarios häufig das Missfallen der griechischen Regierungen, besonders von 1953 an. Am 8. März wurde ein Attentat auf Makarios ausgeübt. Er saß in einem Hubschrauber, der ihn zum heiligen Kloster Macheras im Gedenkgottesdienst für Grigoris Avksentiou, den stellvertretenden Anführer der EOKA, bringen sollte. Makarios blieb unverletzt. Dem Hubschrauberpiloten gelang es, trotz einer Verletzung, den Hubschrauber auf einem Grundstück in der Nähe des erzbischöflichen Residenz zu landen. Makarios legte auch großen Wert auf seine religiösen Pflichten als Vorsitzender der Kirche Zyperns. Deshalb flog er im März 1971 nach Kenia, wo er den Grundstein für ein Priesterseminar legte. Es wurde 1974 auf erzbischöfliche Kosten fertiggestellt. Während seines Besuchs in Kenia taufte er gruppenweise ca. 5000 Kenianer. Im Februar 1973 wurde Makarios zum dritten Mal zum Präsidenten der Zypriotischen Republik gewählt. Am 7. März des gleichen Jahres beschlossen drei Metropoliten von Zypern die Absetzung von Makarios von seinem bischöflichen und priesterlichen Amt, weil er ihrer Forderung nach Rücktritt vom Präsidentenamt nicht nachkam. Diese Handlung der drei Metropoliten wurde vom Volk verurteilt und von den Oberhäuptern der orthodoxen Kirchen nicht anerkannt. Vom 5. bis zum 14. Juli 1973 fand in Nikosia eine große und komplette Bischofskonferenz statt, wo die Entscheidung der drei Metropoliten für regelwidrig und folglich für ungültig, ungerechtfertigt und unwirksam erklärt wurde. Die drei Metropoliten wurden dazu aufgefordert, die vorherigen normalen Beziehungen zum Erzbischof wiederherzustellen. Da sie den Argumenten und den Anweisungen der Synode nicht folgten, wurden sie ihrer Ämter enthoben. Am 15. Juli 1974 führte die Militärjunta von Athen einen Putsch zum Umsturz von Makarios aus. Makarios schaffte es, sich zu retten, indem er ins Kloster Kikou floh. Am Nachmittag des gleichen Tages kam er nach Paphos, von wo er folgende Worte an sein Volk richtete: Mein griechisch-zypriotisches Volk, die Stimme, die ihr hört, ist euch bekannt. Ihr wisst, wer spricht. Ich bin Makarios. Ich bin der, den ihr gewählt habt, euer Führer zu sein. Ich bin nicht tot, wie die Hunde von Athen und ihre hiesigen Vertreter es wollten. Ich bin lebendig. Und ich bin bei euch Mitkämpfer und Fahnenträger im gemeinsamen Kampf. Damit widerlegte er klar und deutlich den staatlichen Radiosender von Zypern, der ihn für tot erklärt hatte. Danach erreichte er über die britische Basis und über Malta London, wo er sich am nächsten Tag heimlich mit Bülent Ecevit traf. Dann flog er in die USA, wo er bei der UNO die Ereignisse in seinem Land anklagte. Am 20. Juli des gleichen Jahres fiel die Türkei in Zypern ein, indem sie den Putsch als Vorwand benutzte. Sie besetzte 36% des Bodens der Zypriotischen Republik, verjagte 28% der griechisch-Zyprioten aus ihren angestammten Häusern, tötete Wehrlose und verursachte unsägliche Katastrophen. Makarios starb am 3. August 1977 in Nikosia nach einem Herzanfall im Alter von 63 Jahren. Makarios wurde zum Ehrendoktor der Theologischen Fakultäten von Boston und Athen ernannt, der Juristischen Fakultäten von Kerala in Indien, Thessaloniki, Bogotá in Kolumbien und von Malta und der Pantheon Hochschule für politische Wissenschaften in Athen, Auch wurde er mit den höchsten Orden der meisten Kirchen und Staaten und mit goldenen Medaillen griechischer und ausländischer Städte geehrt. Wir setzen nun unsere Reise fort und besuchen das Grab von Erzbischof Makarios III. Vom Hauptausgang des Giko-Klosters aus fahren wir nach rechts aufwärts in Richtung Bergspitze. Bei der ersten Kurve sehen wir links die Winzerei des Klosters und nach weiteren 200 Metern rechts ein Bauwerk aus Stein, auf dem 5 Glocken angebracht sind. Auch diese gehören zum Giko-Kloster. Wir fahren weiter bis zum Ende des Weges, wo man auf einem großen Platz parken und den neu gebauten Kiosk besuchen kann. Unser Blick fällt sofort auf die große Statue des Erzbischofs Makarios III. Sie ist aus Bronze, 10 Meter hoch und wiegt 13 Tonnen. Ein Werk von Nikos Kotsamanis, einem zypriotischen Künstler aus Morfu, der in London lebt. 21 Jahre lang stand die Statue im Vorhof der erzbischöflichen Residenz in der Hauptstadt und wurde trotz aller Bürgerproteste hierher transportiert. Erzbischof Chrysostomos II. Erklärte, dass die Statue besser zu dieser Umgebung passt und dass er dem ersten Präsidenten der Republik Zypern damit den erforderlichen Respekt zollen wolle. Es muss gesagt werden, dass Erzbischof Makarios selbst hier oben auf dem Berg begraben werden wollte, um seine Kinder zu sehen, wie er sagte. Wir setzen unseren Besuch zu Fuß fort, indem wir dem breiten ansteigenden Weg vorne rechts bis zum Grab folgen. Nach den vor kurzem beendeten Arbeiten sind mit Vulkangestein beschichteten hohen Mauern auf beiden Seiten nun mit Mosaiken von Heiligen geschmückt. Die Mosaike wurden von 2 Heiligenmalern, einem Zyprioten und einem Griechen, angefertigt. Nach 250 Metern nehmen wir den engen Weg nach links und nach weiteren 100 Metern erreichen wir unser Ziel. Der Körper des Erzbischofs liegt horizontal mit dem Kopf nach Westen gewendet, nach Osten schauend. Eine beschriebene Marmortafel bedeckt das Grab. Die Inschrift ist ein Auszug aus einer seiner Reden an das zypriotische Volk. Das Grab wird täglich von jungen zypriotischen Soldaten bewacht. Insgesamt sieht das Grabmal wie eine Kapelle aus. Es entstand auf Wunsch des Erzbischofs, der ein ähnliches Denkmal im Ausland gesehen hatte. Über dem Grabmal wehen immer 2 Fahnen, die von Griechenland und die von Zypern. Auf dem Rückweg sehen wir nach 50 Metern einen Aussichtspunkt und Platz zum Ausruhen, von dem aus wir südwestlich den Wald von Paphos sehen können, nordwestlich die Bucht des besetzten Morphu und leicht nordöstlich den Olympus, den höchsten Berg des Troodos. Wenn wir vom Aussichtspunkt aus noch 100 Meter Höhe steigen, kommen wir zum Gipfel des Troni, von wo aus die Aussicht ebenfalls atemberaubend ist. Das Giko-Kloster hat hier neulich eine kleine offene Kapelle in Form einer Rotunde geschaffen. Wenn Sie durch das Kloster streifen, begegnen Sie vielleicht dem ältesten Mönch, Pater Evgenios, oder auch dem Priester des Klosters, Pater Haralambos. Der Priester wohnt im Gästehaus außerhalb des Klosters, etwa 150 Meter davon entfernt. Wenn wir mit dem Auto zurückfahren, kommen wir notwendigerweise am Gästehaus vorbei. In den kleinen Apartments können Besucher übernachten, nachdem sie vorher beim Kloster ihre Zimmer reserviert haben. Nach weiteren 150 Metern kommen wir zu einem großen Parkplatz mit einem Restaurant für diejenigen, die sich dort beim Essen oder beim Kaffee ausruhen und dabei die Aussicht genießen möchten. Auf diesem Platz kann man auch einheimische Produkte und Spezialitäten kaufen, sowie Erzeugnisse des Klosters. Die beliebtesten davon sind Ikonen, Weine, andere Spirituosen wie Sivanier und Gomandaria und Kräutertees. In etwa 10 Kilometer Entfernung vom Kloster findet man auch eine heilige Quelle. Auf dem Rückweg in Richtung Gikospedulas, 8 Kilometer nach rechts, gibt es einen Picknickplatz, Sistarudi. Unmittelbar danach biegen sie nach links ab und folgen einer nicht asphaltierten Straße den Hang entlang zum Platz Birgi, wo sich die Quelle befindet, rechts am Hang über dem Fluss. Diese Quelle der Panaya entspringt aus einem Spalt unter einem mächtigen Felsen. Wie wurde sie gefunden? Man sagt, dass ein Mönch bei Arbeiten für das Kloster während der Erntezeit in der Sommerhitze müde und hungrig an diesem Platz ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich kam, brach er ein Gebet und bat die Panaya, ihn zu retten. Daraufhin hörte er eine Stimme, die ihm sagte, mit seiner Hand auf den Felsen zu schlagen und er würde Wasser finden. Der Mönch tat es und sofort sprudelte süßes Wasser heraus.